Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Habs.
Oskar.
Grüß dich. Wir sitzen uns hier doch wieder an einem schönen sonnigen Morgen. In Hamburg gegenüber. Es sind cremige 18 Grad. Es ist ein wundervoller Frühlingstag. Es werden cremige 18 Grad, jetzt sind es wahrscheinlich noch zwei. Aber ja, gestern Abend waren wir dann doch zu fertig. Deswegen haben wir uns gedacht, in eurem Sinne nehmen wir lieber heute Morgen wieder auf, dass gestern auch morgens so gut funktioniert hat. Ja, und wie wir letzte Woche schon besprochen haben, wollen wir uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, wo ich lange zu geforscht habe, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, da auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern drüber zu sprechen, auch darüber sehr, sehr viel zu lernen. Und für mich war das damals wirklich sehr eye-opening, auch für meine eigene Arbeit, für alles, was danach so gekommen ist. Und das ist eben das Thema Fehler bzw. Lernkultur oder wie man von einer Fehlerkultur auch zu einer Lernkultur kommt. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Wir leben halt in einer Welt, die sich ja auch durch KI immer schneller ändert. Und ich glaube sehr, sehr stark daran, dass das Lernen aus Fehlern auch dazu oder dadurch immer wichtiger wird. Und das ist eigentlich egal, ob Startup, Konzern oder Mittelständler. Das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade bei der Arbeit predige. Der einzige Weg, wie man jetzt beim Thema KI vorankommt, ist, indem man auch einfach aus Fehlern lernt. Indem man einfach spielerisch damit umgeht, Spaß hat. Und ich glaube, das machst du ja auch, Paps. Ne? Einfach, wenn es mal nicht funktioniert, ist es auch okay. Aber der einzige Weg, sich da gerade in eine Richtung zu bewegen, dass man irgendwie zukunftsfähig wird als Unternehmung, als Knowledge Worker, ist einfach, indem man lernt, aus seinen Fehlern zu lernen und Spaß zu haben und weniger Angst zu haben. Und ich glaube, daraus können wir relativ viel lernen, relativ viel alle mitnehmen. Ja, und Paps, das Thema war für dich, glaube ich, auch immer interessant. Wie war so deine Erfahrung in den letzten 40 Jahren? Wurde bei dir in den Firmen so eine Fehlerkultur aktiv gelebt? Oder Lernkultur vielleicht sogar schon?
Eine schöne Sache. Also ich habe angefangen in einer Unternehmensberatung bei Bossar Consultants und da gab es ein oder mehrere wirklich tolle Partner, einen Seniorpartner, Eberhard Schöbitz damals, der von McKinsey kam und der sehr früh, als ich mit ihm auf dem ersten gemeinsamen Projekt war, nämlich bei Porsche, wir haben damals ja das Thema Pole dort gemacht, Prozessoptimierung durch Lieferanteneinbindung, mit uns nach Japan geflogen ist und dort die Kaizen-Schulung gemacht hat. Und da habe ich in der Tat sehr früh Fehlerkultur kennengelernt. Da habe ich auch diese 5W von Toyota. Ne? Du sagst, okay, da ist ein Fehler aufgetaucht und dann fixst du den, sagen wir mal, eine Leitung im Werk leckt. Dann würde man nach klassischer Tour dieses Leck zumachen. So, dann fragt man aber, warum leckt die Leitung? Weil die Leitung rostig ist. Dann wird gefragt, okay, warum ist die Leitung rostig? Dann wird vielleicht festgestellt, weil nicht da, wo die Leitung leckt, sondern weiter oben ein Schaden ist und daraus zieht. Warum ist der Schaden da? Weil in dem Gebäude oben das Dach falsch ist. So, warum ist das da? Weil vor 2 Jahren Dachschindel gekauft wurden von einem Hersteller, der einen Rückruf und so. 5W, bis du an die Ursache des Problems kommst. Ja. Das haben wir da gelernt, fand ich toll. Und Eberhard war auch jemand, der selber sehr oft mit Fehlern umgegangen ist, der uns mal irgendwann erzählt hat, passt auf, also macht bei komplizierten Excel-Charts, die ihr baut, immer Doppelcheck, lasst es von euren Kollegen checken. Ich bin mal bei McKinsey einen totalen Skandal gekommen, weil ich das Datum auf einem Excel-Sheet mit kopiert habe. Das hat es bis in die Spiegel geschafft und er ist selber damit sehr locker umgegangen. Das heißt, ich bin eigentlich in so einer Kultur groß geworden, aufgezogen worden. Bei Springer und der Kobi war das auch so. Also da durfte das auch passieren. Da gab es immer den Satz, man darf jeden Fehler machen, aber nur einmal. Mhm. bis auf die, die aus Leichtsinn und Dummheit sind.
Ja.
Und bei Audi war dann da schon auch eine Kultur, die auch hart und ruppig war. Da gab es einen sogenannten Schadenstisch, wo Dinge eben hingelegt wurden, die nicht funktioniert haben aus dem Auto. Und da hatte jeder Angst davor, da hinzukommen mit seinem Thema.
Mhm.
Aber irgendwie war das, habe ich so erlebt, als wenn es eben auch aus einem tiefen Wunsch, aus Fehlern zu lernen war. Ne? Also auch wenn der eine oder andere da ein bisschen zu ruppig war, braucht man nicht zu vertiefen, war der Antrieb eigentlich ein richtiger und guter. Und ja, also von daher bin ich mit diesem Thema groß geworden. Es hat auch sicherlich damit zu tun, dass ich viele, viele Jahre mit der Autoindustrie zu tun hatte, wo das eigentlich ein Treiber war und ist.
Ja.
Man kann sich darüber unterhalten, ob das, was wir da in Japan gelernt haben, wirklich überall in allen deutschen Köpfen in der Autoindustrie angekommen ist, Kaizen und Lean Management. Aber daher kommt es her und da bin ich geprägt worden.
Ja, ja, spannend. Ich wollte nachher auch sowieso nochmal sprechen über Toyota, diesen End-Cord, dass jeder Mitarbeiter das Fließband anhalten darf, sobald
Fehler auffällt. Ja, genau,
das gehört auch dazu. Sofortiges Lärm und Teamlösung statt Fehlervertuschung. Und Fehlervertuschung bei Audi, naja, wir wissen ja, wo das hingeführt hat. Aber mega, super.
Dazu danke für den, ich mich nicht.
Nee, du hattest ja auch nichts damit zu tun, aber danke für den spannenden Einblick. Ich glaube, nur um kurz auch nochmal die Definition klarzumachen zwischen Fehlerkultur und Lernkultur. Was ist da eigentlich der Unterschied? Also Fehlerkultur sprechen wir ja oft drüber, dass es wie eine Organisation mit Fehlern umgeht, also eher mit Schuldzuweisung, dann eine Fehlervermeidungskultur, was dann ja wahrscheinlich eher bei Audi der Fall ist, oder mit Offenheit, was dann eher eine Fehlermanagementkultur ist und eben klar dann auch sich auf der Suche gemacht wird, wie man noch innovationsfähiger und motivierter werden kann und Fehler als Lernchance begreift. Das ist eben dieser offene Umgang. Und Angstkultur führt eben eher zum Verschweigen von Fehlern, Wiederholen der gleichen Fehler und auch zu Vertrauensverlust. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das in Deutschland doch in meinem beruflichen Kontext, im Forschungskontext oft öfter sehe, als es mir lieb wäre. Und da finde ich es eben ganz, ganz wichtig, auf diese Offenheit zu schauen und auf diese Lernkultur. Und bei mir war es zumindest so, dass ich in meinen Forschungen auch das Ergebnis hatte, dass je tiefer eine Lernkultur verankert ist, dass sozusagen eigentlich über Fehler als Problem gar nicht mehr nachgedacht wird, sondern ganz klar ist, wenn es zum Beispiel, hatten wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen, in einem Startup Fehler passieren, ist es ein ganz normaler Prozess, aus dem gelernt wird und an dem man sich anpasst und an dem man lernt. Und wenn in einem großen Familienunternehmen Fehler passieren, dann gibt es Bereiche, in denen Fehler passieren dürfen und es gibt Bereiche, in denen Fehler nicht passieren dürfen und dass man da auch unterscheidet. Ne? Und das hattest du ja gerade auch gesagt, klar gibt es Fehler, die man nicht machen darf und Fehler, die in irgendeiner Form Menschenleben kosten können, sind immer kritisch. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in der Luftfahrtindustrie den Weg, dass man immer aus Near Fatal Misses, also sozusagen immer, wenn fast etwas wirklich Fatales passiert wäre, dass das alles aufgenommen wird, dass alles in Trainingsdaten geht, dass die gesamte Luftfahrtindustrie daraus lernt, dass diese Fehler gemacht werden. Und eigentlich sind alle Branchen, in denen das passiert, auch durch diese Prozesse viel, viel sicherer geworden. Mhm. Und da offen drüber zu sprechen, halte ich halt für einen extrem wertvollen Faktor. Ich merke aber auch, also vor allem in so einem Marktumfeld wie in dem gerade, fällt es Leuten, glaube ich, sehr, sehr schwer, über Fehler zu sprechen oder Fehler auch einfach als was Normales anzuerkennen, vor allem, wenn sie trivial sind. Also jetzt ist es zwar schon ein älteres Beispiel, ich glaube, ich hatte auch schon mal darüber gesprochen, aber dass eine Freundin von mir bei der Arbeit, kennt man ja bei Outlook, irgendwann mal ein Problem hatte, dass einfach gefühlt der ganzen Organisation 20.000 Einladungen geschickt wurden. So war, konnte sie natürlich nichts dafür, das war einfach nur ein Bug bei Outlook. Und dann haben sich da irgendwelche älteren Männer echauffiert, so gefühlt, was sie für eine dumme Göre wäre jetzt hier, da wäre ihr Termin kaputt gegangen und was wäre, also wirklich so richtig sexistisch und scheiße. Und die wurden so zurechtgewiesen und haben so auf den Deckel bekommen, weil das ist ja ein ganz normaler, trivialer Fehler. Klar kann man schauen, wie können wir damit umgehen, dass Outlook in Zukunft nicht uns unsere Kalender zerschießt. Aber dafür kann ja jetzt eine jüngere Kollegin nichts, die einfach nur einen Termin eingestellt hat. Und daraus dann zu lernen und das dann auch wirklich für alle transparent sichtbar zu machen, das ist normal, dass man solche Fehler macht. Das wurde dann eben auch im All Hands adressiert und es wurde klar aufgemacht, dafür kann jetzt diese Person nichts. Und wer sich so verhält, der hat hier keinen Platz, der hat hier nichts zu suchen. Und das fand ich irgendwie so ein Umgang, wo ich gesagt habe, ja, das wird zwar angesprochen, aber auf eine Art, wie ich es richtig finde. Und man lernt, also hoffentlich lernen alle daraus, dass es mit so einem Verhalten nicht geht. Und andere werden auch dazu angehalten, wenn so Fehler passieren, nicht komplett durchzudrehen, weil sie Angst haben, gleich von 10 Leuten auf den Deckel zu bekommen.
Also ich finde dieses Blame Game auch was sehr Deutsches. Ne? Also wer hat Schuld, statt zu fragen, was die Ursache?
Mhm.
Und Da können wir, glaube ich, alle uns mal an die Nase fassen, was sind wir eigentlich für Leute? Ne? Suchen wir nach Ursachen oder suchen wir nach Schuldigen? Und ich habe in einer Podcast-Folge, die ich mit Christoph aufgenommen habe, mit Dr. Rainer Esser, ganz langjähriger Geschäftsführer der Verlagsgruppe Zeit, mit Die Zeit als dem wesentlichen Medium, ein wirklich toller, toller Manager. Und wenn wir über dieses Thema gesprochen haben mit ihm, dann hat er gesagt, es gibt bei uns keine Fehler. Also hat er quasi das Wort abgelehnt. Also er sagt, Dinge, die nicht gut geklappt haben. Oder hat es ganz, ganz schön formuliert. Und kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das Wort Fehler vermeiden muss. Aber zu sagen, darum geht es bei uns gar nicht. Es geht darum, dass wir, wenn Dinge noch nicht fertig sind, Dinge nicht geklappt haben, immer wieder daraus lernen. Ne? Hm. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dieses aus Nachlässigkeit, schade, ich habe die Checkliste leider nicht durchgeguckt, deswegen ist das Flugzeug abgestürzt. Das ist damit nicht gemeint. Ne? Nee. Also es ist eben damit gemeint, Dinge, wenn ich neue Dinge ausprobiere, wenn ich Dinge mache, wo es keine Checkliste gibt, kein Markt, kein Nichts, dann sind Fehler Quellen fürs Lernen. Und dieses, was du beschrieben hast, finde ich super, wenn wir da ganz kurz einmal drauf eingehen, auf diese kritischen Bereiche, wie zum Beispiel Luftverkehr, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Da hat sich total durchgesetzt, eben aus Fehlern lernen und dann mit Checklisten zu vermeiden, dass die Fehler wiederkommen. Deswegen ist das so ein powerful Instrument.
Ja. Absolut, genau. Deswegen nicht nur in der Luftfahrtindustrie, sondern auch in dem im medizinischen Bereich, genau, hast du richtig gesagt. Auch da ist diese Fehler- oder Lernkultur aus Fehlern sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger. Und ich glaube, es sind in Deutschland alleine 18.000 Menschen im Jahr, die sterben bei Operationen, die vermeidbar wären. Hm. So, weil einfach Fehler gemacht werden, die in irgendeiner Form vermeidbar wären. Und die Zahl war sicherlich deutlich höher, bevor diese Prozesse angefangen wurden. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in Deutschland mit einer funktionierenden digitalen Patientenakte und einer echten Digitalisierung in diesem Bereich da auch nochmal ganz anders solchen Zahlen begegnen können. Hm. Nicht, dass da jetzt die Ärzte und Ärztinnen was dafür können, das Problem liegt natürlich höher. Aber man merkt oder man sieht einfach, wenn man da datengetrieben arbeitet, wenn man das offen anspricht. Und es gibt da ja auch die Möglichkeit, das Ganze, also vor allem im medizinischen Bereich, dann anonym zu teilen und anonym zu kommunizieren, wenn irgendwelche Fehler passiert sind. Ich glaube, das ist da bei solchen Bereichen, wo es eben um Menschenleben geht, genau der richtige Weg, dass es trotzdem nicht unter den Tisch gekehrt wird. Weil selbst wenn es Fehler gibt, die man eigentlich unter keinen Umständen machen darf, werden sie trotzdem passieren, weil wir sind auch nur Menschen.
Und es ist ganz spannend, auch wie damit umgegangen wird. Also ich finde, im Medizinbereich, nehmen wir einmal, das hatten wir jetzt nicht in deiner tollen Vorbereitung stehen, aber es gibt einen ganz tollen Schlafwissenschaftler, Matthew Walker, der Why We Sleep geschrieben hat und der anhand von verschiedenen Studien nachgewiesen hat, wie wichtig Schlaf ist, wie auch viele andere Schlafforscher. Aber er ist einer der renommiertesten und er sagt, eben, dass ein hoher, sehr, sehr hoher zweistelliger Prozentsatz der medizinischen Fehler passieren wegen Schlafmangel. Mhm. Und er führt das zurück, auch warum gibt es im medizinischen Bereich Schlafmangel? Und er führt das zurück bis auf die Ursprünge der medizinischen Ausbildung, weil es mal ein Professor gab, sehr renommierter Typ war das, der so ein bisschen als der Godfather, insbesondere der Ausbildung von Chirurgen galt. Und der eben selber immer nur so sagt, ich brauche nur 2 Stunden Schlaf und hat damit forciert, auch diese Nachtschichten, auf den zurückzuführen.
Krass.
Der Typ wurde dann irgendwann als schwerst Heroin- und Kokainabhängig geoutet und viele der guten Sachen, die er gemacht hat, stehen deswegen etwas fragwürdig da. Und trotzdem hat sich in diesem medizinischen Bereich immer noch diese Nachtschichten, diese übermäßig, muss man in einem Krankenhaus, in der Notaufnahme auch eine Nachtschicht haben, aber ich glaube, die Erkenntnisse sind eigentlich da, in ganz vielen Feldern, deswegen nehme ich dieses Beispiel, Fehler zu vermeiden. Und die Fehler, die passieren, sind immer noch Schlafmangel. Also muss man da doch vielleicht irgendwie anders rangehen, muss ich überlegen, wie kann ich dieses ganz normale, es gibt halt eine Nachtschicht, es gibt das, mal ändern. Ja. Also vielleicht geht man mal eher daran und macht dann diese Sachen, die auch so Leistungssportler machen, wie zum Beispiel die Menschen, die über den Atlantik rudern, die dann immer diese 90 Minuten schlafen, 90 Minuten rudern, 90 Minuten schlafen. Also dass man dann eben sagt, okay, nee, dann ist die Nachtschicht eben anders. Ist nicht durchgehend, sondern so genauso bei Nachtfahrten, also die Unfälle von Lkw-Fahrern passen natürlich auch auf Schlafmangel. Und es ist so spannend, wir wissen so viel, wir lernen so viel, aber wir oder könnten so viel lernen, aber tun es nicht.
Ja, das sorry ist für den Einschub. Spannend. Nee, das ist genau richtig. Und ich finde, das kann man ja auch übertragen in unsere Arbeit. Weil warum lernen wir nicht vielleicht auch mal daraus und schauen uns an, was mir vielleicht wirklich in unserem Arbeitsalltag, was wir als selbstverständlich sehen, vermeiden könnten. Seien es dann die vielen Überstunden, die oft auch nicht produktiv sind und trotzdem werden wir oft immer noch daran gemessen, wer als letzter im Büro ist, ist dann eben auch der die fleißigste, was in den seltensten Fällen, also fleißig kann ja sein, aber ob dann man noch am produktivsten ist, wenn man so wenig schläft, sei mal dahingestellt. Und auch unsere Meetingkultur, es gibt so viele Sachen, die man eigentlich in Frage stellen könnte, wo man vielleicht mal offen sagen könnte, okay, das haben wir jetzt zwar die letzten 10, 20 Jahre oder seit Covid so gemacht, warum machen wir das eigentlich? Können wir da vielleicht nicht nochmal draus lernen, das nochmal anders probieren? Und selbst wenn wir es probieren und es besser war, wie wir es gemacht haben, haben wir es trotzdem ausprobiert, weil wir das Gefühl hatten, das könnte uns helfen. So, und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der aktuellen Zeit so, so dringend brauchen. Und wie gesagt, auch in meiner Forschung, die ich getan habe, alle Menschen, die ich interviewt habe, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren in dem, was sie tun und immer noch erfolgreich sind, sind alles Menschen, die das als eine Selbstverständlichkeit sehen und auch belohnen, wenn eben die Mitarbeitenden genauso agieren und Dinge hinterfragen, Dinge neu denken, ausprobieren und da eben in keinem Fall irgendwie mit Strafe gehandelt wird. Weil ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt in unserer Branche, ich freue mich natürlich, wenn uns jemand aus dem Medizinbereich zuhört, aber es werden ja die meisten irgendwie Knowledge Worker sein, wird niemandem irgendwie was Schlimmes passieren, wenn man einfach mal einen Prozess neu denkt oder einfach mal ausprobiert.
Und ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf die Amy Edmondson eingehen, die ja so als die Godmother of Psychological Safety gilt und auch heute im Bereich Fehlerkultur wirklich bahnbrechende Sachen gemacht hat. Und eigentlich das Stärkste, was sie gemacht hat, und das ist eigentlich so die Foundation dafür, wie wir mit Fehlern umgehen sollten. Und zwar hat sie in ihrer PhD untersucht, Hochleistungsmedizinteams, war Teil einer größeren Studie und ihre These war, dass in diesen Teams, also Teams, die operieren, komplizierte Sachen machen, die Teams mit den besten Ergebnissen, also mit den meisten überlebenden Patienten, den längsten und besten Werten eben, was die Ergebnisse dieser Operation anging. Und ihre These war, die besten Teams machen die wenigsten Fehler. Mhm. So, und dann hat sie die Daten irgendwann bekommen und jubelte im ersten Blick, sie hat das bei uns im Podcast erzählt. Und Korrelation 10-mal höher als erwartet, aber leider in die falschen Richtung. Die Daten sagten, die Teams, die hier die besten KPIs haben, haben auch die meisten Fehler. Und war völlig verzweifelt und ihr Doktorvater hat dann gesagt, pass auf, da musst du einfach tiefer rein, sprich mit den Leuten. Dann hat sie eben mit den Leuten gesprochen und dann kam raus, relativ schnell, die machen nicht die meisten Fehler, sie machen sie nur öffentlich, sie sprechen drüber.
Ja,
und,
witzig.
Und das fand ich so genial. Das ist eigentlich, wenn du das hörst, denkst du, ja, that's the way it should be.
Ja, mega. Nee, und deswegen auch da dieses Thema psychologische Sicherheit ist da eben genau der treibende Faktor. Wenn sich die Menschen dazu angehalten fühlen und die Sicherheit haben, Fehler zu machen und offen darüber zu sprechen und daraus zu lernen und das Ganze eben auch in einem, ja, also Growth Mindset ist auch so ein Begriff, den ich irgendwie schwierig finde, aber eigentlich ist es ja, dass verankert ist, weil man kann nur wachsen und man kann sich nur entwickeln über eine offene Feedback-Kultur, durch agile Arbeitsweisen und die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Und ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob man da so harsch in generationalen Aspekten denken kann und soll, aber ich habe das Gefühl immer, ich glaube, das ist auch einfach dieses Thema, wenn man jünger ist, hat man theoretisch auch weniger gelernte Verhaltensweisen und macht einfach mal. Weil klar, wenn man 40 Jahre seinen Job gemacht hat, hat man gewisse Automatismen, was ganz wichtig und toll sein kann. Aber deswegen habe ich auch mal so gerne mit unseren Auszubildenden gearbeitet. Weil wenn man sagt, mach doch mal so, wie du es machen würdest, lerne ich immer daraus, weil ich natürlich auch schon in meinem Trott oft bin und mich oft dann gar nicht mehr hinterfrage. Und dann sehe ich, wie die das machen und denke so, ah, geil, okay, mache ich in Zukunft auch so. Da kann ich immer was draus ziehen. So, und ich glaube, da ist es dann schon auch wichtig, einfach die Leute machen zu lassen und auszuprobieren.
Ja. Du hast ein paar schöne Cases oder Beispiele auch gesammelt. Lass uns durch die mal durchgehen, finde ich ganz spannend. Ein paar kenne ich auch.
Ja, also vielleicht können wir mit dem ersten anfangen, Sam Jagan, der mehrere Online-Matching- oder Dating-Plattformen entwickelt hat. Der wird immer oft gerne als Beispiel genommen, auch schon seit mehreren Jahren. Deswegen auch viele von meinen Studien, die jetzt hier zwar nicht zitiert wurden, aber die sozusagen die Basis dieser Folge sind auch ein bisschen älter, weil eben meine Bachelorarbeit und Masterarbeit jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre her sind. Aber der Sam Jagan wurde eben vor so 10 Jahren ganz, ganz oft zitiert, weil er im O-Ton sagt, wer nie scheitert, versucht auch nicht genug Neues. Und hat eben auch in seinen ganzen Mitarbeitergesprächen immer gefragt, wenn du mir nicht sagen kannst, was dein größter Failure war, dann kriegst du auch nicht deinen Bonus. So, weil ich glaube nicht, dass du nicht genug ausprobiert hast, wenn du nicht mir sagen kannst, wo Krass. Du auch mal gegen die Wand gefahren bist. Und dass der eben selber auch gesagt hat, ey, ich habe selber mal 50 Millionen bei irgendeinem Thema verbrannt, shit happens. aber stehen wir auf und putzen uns kurz die Schuhe ab und let's go. Gucken, was wir daraus gelernt haben und wie wir damit weitergehen können. Und das fand ich irgendwie immer einen coolen Case. So, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Tech-Bro-mäßig, aber it works. So, und ich glaube, dass man da ganz viel auch adaptieren kann in deutschen Unternehmen.
Ja. Dann Microsoft und das Satya Nadella, der hat ja schon für mich, hat er ja schon gewonnen, als er angetreten ist und erstmal seinen Leuten gewaltfreie Kommunikation als Buch geschenkt hat, seinen Führungskräften, weil er gesagt hat, wir haben hier ein echtes Change-Aufgabe und wir haben ein Kulturproblem. Und der dann ja so quasi den Wandel von Know It All to Learn It All so eingeleitet hat und sicherlich da jemand ist, der Großes erreicht hat. Ja.
Und ich finde es auch einfach cool. Ich meine, das hat ja Nadella, also auch wenn man sich jetzt deine Vorträge zu Agents anschaut, wie technisch der immer noch arbeitet. Das ist so ein smarter Dude, der, glaube ich, auch so auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitenden spricht. Also da wundert es mich dann auch nicht, dass so jemand so eine Kulturveränderung dann hervorgebracht hat. Also bin ich auch einfach ein sehr, sehr großer Fan von ihm und seiner Arbeit. Genau, dann vielleicht noch als nächstes Beispiel Google X, also diese Fail-Fast-Philosophie, dass Teams auch wirklich gefeiert werden dafür.
Das haben wir ja damals im Silicon Valley, da haben wir den Vortrag ja zusammen gehört. Ne?
Genau, und das war dann ja auch Teil meiner Arbeit, dass gescheiterte Projekte auch belohnt werden, also Celebrate Failure und dann eben dieser Ansporn, schnell und viel auszuprobieren, ohne Angst vorm Scheitern. Das wird sicherlich auch dazu geführt haben, dass Google so schnell den Anschluss gefunden hat, jetzt auch bei KI-Themen wieder, weil die ja doch deutlich abgehängt waren, trotz der eigentlich ja guten Basis, die sie hätten durch die Datenhoheit und das aber doch jetzt auch schnell geschafft haben.
Ja, auch die Akquisition, die sie gemacht haben. Ne? Also die haben ja dieses erste Algorithmus, der Go.
Ja.
Also wo 1998 noch gesagt wurde, bis bevor ein Computer Go-Spieler schlägt, Weltklasse Go, werden 100 Jahre vergehen und die haben es geschafft. Ne? Also die waren sehr früh dran und haben ja auch mit Large Language Modellen schon das Thema Übersetzung gemacht. Ne? Ich weiß noch, da warst du auch, glaube ich, dabei, als der Philipp Schindler uns damals erzählt hat, dass der Google-Algorithmus sich selbstständig eine eigene Sprache beigebracht hat, weil er festgestellt hat, dass es schneller zu übersetzen geht, wenn er von Deutsch auf Google, auf Südkoreanisch geht, als
ja, genau, das sage ich auch immer, dass Maschinen werden ja dazu gezwungen, unsere Sprache zu sprechen, obwohl es eigentlich 1 und 0 am Ende leichter zu verstehen sind.
Ja, das war top. Toyota haben wir beide genannt. Ne? Also diese End-Encore, dass du quasi als Mitarbeiter das Fließband anhalten darfst, sofort, wenn ein Fehler auffällt. Das heißt, sofort lernen daraus, sofort gemeinsam als Team eine Lösung finden. Und eben keine Fehlervertuschung.
Ja, voll. Und das zieht sich ja durch Unternehmen, ne? Wenn man weiß, dass die Mitarbeiter am Fließband, die ja oft eben unten in der Hierarchie einfach sind, wie es nun mal einfach so ist, die Möglichkeit haben, Fehler anzusprechen, das Unternehmen zum Lernen anzuhalten und auch mal ein Fließband anzuhalten, was ja bei einer Autoproduktion gerne mal 1 Million kostet, wenn das Ganze irgendwie 10 Minuten steht, weil halt einfach alle 3 Minuten da ein Auto runterfährt. Ist das schon cool zu wissen, dass es wahrscheinlich Toyota auch nach wie vor so gut geht, weil sie einfach so mit ihren Mitarbeitern umgehen und denen auch so viel Respekt entgegenbringen. Genau. Und der letzte Punkt dann eben das Healthcare-Thema, das CIRS, also Critical Incident Reporting System, dass du anonym Fehler melden kannst, das hatten wir jetzt auch schon besprochen. Und dass das zu einem kollektiven Lernen führen kann, die Reduktion von Risiken und das waren auch immer alles so Sachen, die ich damals mir als Case Studies angeschaut hatte, fand ich alles super spannend und hat mir auf jeden Fall viel gebracht in meinem Leben. Ich glaube, das, was jetzt aber eben noch spannend ist, wie kann man das Ganze auch im Arbeitsalltag umsetzen? Also ich habe ja natürlich auch viel mit Leadership-Persönlichkeiten gesprochen in meiner Forschung und auch da war immer der O-Ton, es muss halt von oben kommen und es muss halt ganz klar durch Offenheit vorgelebt werden. Und ich glaube deswegen...
Tone from the top ist wirklich ein gutes Stichwort. Da mache ich gleich eine schnelle Frage. Was hältst du davon? Ich habe das erste Mal in einem Corporate-Umfeld bei Beiersdorf gesehen, dass die selber Fuck-Up-Nights machen im Unternehmen, wo Führungskräfte über eigene Fuck-Ups sprechen. Findest du gut?
Ja, mega. Aber ich habe das Gefühl, eben dadurch, dass jetzt wieder der Konsens eher dahin schwenkt, nein, wir machen keine Fehler, gefühlt, weil alle so viel Angst haben um ihre Jobs, um ihre Sicherheit. Und genau wenn wir da reinkommen, kommen wir, glaube ich, wieder in so eine Schockstarre. Ich würde es viel lieber, viel öfter hören und sehen wieder, weil es war vor 6, 8 Jahren gefühlt, was im Mainstream angekommen war. Und jetzt wieder fast schon wieder in so einer Nische verschwunden ist, was ich eigentlich schade finde, weil es einfach auch super viel Spaß macht, dazu zu hören, daraus zu lernen. Und eben auch diese Startup-Nights gibt es ja immer noch, aber ich glaube mittlerweile hat es nicht mehr diese Öffentlichkeit und diese Zugänglichkeit, die es mal hatte, gefühlt vor 6 Jahren. Aber es ist nur mein Gefühl. Kann auch sein, dass es ganz, ganz anders ist.
Also ich mag ja auch das Format Retrospektive. Und wenn man sich Retros anguckt, die auch speziell dafür da sind, über Fehler zu sprechen, finde ich auch cool. Ne? Also wo man wirklich dann sagt, man redet darüber offen und schafft es einfach auch durch Vorbilder. Wenn Führungskräfte das wirklich vorleben in Retros, das auch immer wieder machen, dann gibt es eine Kultur. Und ich finde, was ich auch noch wichtig finde, ist so eine, wirklich auch zu sagen, es gibt unterschiedliche Fehler. Ne?
Voll.
Es gibt, so Amy Edmonds unterscheidet einfache, komplexe und intelligente Fehler. Einfache Fehler, die eben aus einzelnen menschlichen Fehlleistungen wie Unaufmerksamkeit, mangelnde Konzentration resultieren. Dann gibt es komplexe, die das durch Zusammenspiel mehrerer Faktoren, ne? Deswegen dieses 5W ist da gut, in einer bestimmten Konstellation zu führen, sind oft schwer vorhersehbar und resultieren eben aus der Komplexität von Systemen. Und dann intelligente Fehler, die treten auf, wenn, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du in unbekanntem Terrain experimentierst und trotz sorgfältiger Planung eben Ergebnisse erzielst, die du nicht wolltest. So, und solche Fehler sind eben wertvoll, da sie neues Wissen generieren und Innovation fördern. In der Forschung ist das normal. Ne?
Also, ja. Genau. Absolut. Und das ist auch, also deswegen, ich finde das total wichtig. Und Fehlertoleranz bedeutet ja nicht, dass man irgendwie Schlamperei akzeptiert und dass Leute irgendwie unsauber arbeiten, sondern es bedeutet einfach, dass man offen damit umgeht. Und ich glaube, dass so flache Hierarchien, Feedback-Kultur und auch so Mitarbeiter-Empowerment dabei helfen, so eine psychologische Sicherheit zu schaffen. Und es kann eben ganz einfache Maßnahmen in einem Unternehmen geben, um zu mehr Offenheit für Fehler zu kommen und das auch zu fördern. Sei es eben nur eine Retrospektive, das ist kein großer Aufwand. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht, kann man nochmal reinhören, wenn man möchte. Und ja, also ich glaube, dass der größte Mehrwert einer Lernkultur ist in dem Sinne, dass man wirklich innovativ sein kann und eigentlich gar, also in keinster Form ein Innovationstreiber sein kann, wenn man es nicht tut und dementsprechend eigentlich ein No-Brainer ist, sich da damit zu beschäftigen und einfach mal auszuprobieren und zu machen. Und ja, vielleicht, wenn ihr das nicht schon macht, ich vertraue unseren Hörerinnen und Hörern ja auch, dass sie da natürlich schon ganz vorne mit dabei sind und Spaß daran haben zu experimentieren, Fehler zu machen. Und vielleicht kann man es ja dem einen Chef oder der einen Chefin mal schicken und vielleicht, wenn das nicht im Unternehmen so d'accord ist und nicht alle der Meinung sind, dass das sinnvoll ist, können wir das gerne auch mit Ihnen diskutieren. Schreibt uns gerne auch eure Erfahrungen, eure Gedanken. Da sprechen wir auch immer gerne drüber hier in unseren Folgen. Und
meine Abschlussfrage, wir sind ja ein Generationen-Podcast.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass wir Boomer, wir Älteren anders mit Fehlern umgehen als ihr jungen Leute? Oder ist das kein Generationenthema?
Ja, das, was ich angesprochen hatte, ich glaube, es ist halt einfach, wenn man in seinen Automatismen ist, ist es schwieriger, da rauszukommen und einfach mal auszuprobieren, weil es einfach auch gemütlich ist, wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man weiß, wie es geht. Ich glaube, da darf man sich auch einfach immer weiter challengen. Du machst das ja auch, du sagst ja auch lebenslanges Lernen. Und das Beispiel bei dir mit KI sage ich ja auch immer, du sagst ja nicht, hey, ich kann das Ganze viel, viel besser händisch und viel, viel besser so machen, sondern du sagst, okay, cool, KI kann das besser, dann mach ich es jetzt mit KI. Und das sollte ja der Ansatz sein, dass man so ein bisschen seinen Stolz runterschluckt und versteht, so schnell wie sich die Welt bewegt, kann man nicht in seinem Trott bleiben. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Das gilt natürlich auch nicht für alle, aber ich glaube, dass es einfach was Menschliches ist, wenn man 40 Jahre seinen Job gemacht hat, dass man so ein bisschen in Automatismus kommt. Und da sollte man sich, glaube ich, immer wieder hinterfragen, dass man da auch rauskommt.
Wunderschöne Worte zum Schluss, Oskar. Du gleich wieder ab, zurück nach München.
Richtig. Jetzt noch kurz Sport und dann ab nach München. Und dann, ja.
Sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
Sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht ist die On the Way to New Work-Folge schon rausgekommen, vielleicht auch noch nicht.
Du meinst die gemeinsame mit dir, genau.
Genau.
Ja, das wird sehr spannend.
Das wird schön.
Leider ausgefallen heute, weil Christoph nicht so fit ist. Aber gute Besserung von dieser Stelle und euch eine gute weitere Woche,
die hoffentlich so sonnig ist wie diese hier in Hamburg.
Tschö, tschö.
Macht's gut. Tschüss.